Ich möchte von meiner Seite vorab noch drei kurze Gedanken. Das erste ist ein Dankespunkt für all die, die gestern am Bertschihausmarkt mitgeholfen haben beim Aufstellen und beim Stehen und wieder beim Abräumen des Abends. Es war wunderbar. Die Zeit war gefüllt. Herzlichen Dank und ein vergeltes Gott allen, die dort auch Zeit investiert haben. Der zweite Punkt ist, wo ich den Morgen hier reingelaufen bin, im Pfarrhaus hinein, ist es ein Moment gewesen, wo ich denke, ich mir so die Entrückung mal vorstellen. Da wird ein Teller dort stehen und ein Tässli noch dort stehen, das Ganze nicht abgewaschen, nicht putzt, nichts. Einfach, die Person ist weg. Jetzt für die zurückbleiben, denke ich, ist das brutal, äußerst. Und von dem her gesehen, haben wir heute noch nicht den Fall, wir sind da noch versammelt. Ja, alles weiter ist erübrigt. Das dritte ist, der Muttertag ist kein christlicher Anlass und darum möchte ich nicht explizit darauf eingehen, sondern weiterfahren bei der Serie, wo wir drin sind und nur am Schluss noch das Bögli machen zum Muttertag. Und damit lesen wir 4. Mose 16. Ich werde nachher bis zum 17. Kapitel Vers 5 kommen, aber einfach vom Zusammenhang her möchte ich gleich das ganze Kapitel lesen, 4. Mose 16. Und Korah, der Sohn Izars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis und der Names und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens und sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israels, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und er redete zu Korach und zu seinem ganzen Rote und sagte, morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört, wer der Heilige ist, dass er ihn zu sich nahen lässt, wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Tut dies, nehmt euer Feuerbecken, Korach und seine ganze Rotte und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Und es soll geschehen, der Mann, den der Herr erwählen wird, der ist heilig, genug mit euch, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korach, hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass Gott, der Gott Israels, euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn ausübt, vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat er annahen lassen. Ihr trachtet auch noch nach dem Priesteramt. Darum seid ihr es, die sich zusammenrotten, du und deine ganze Rotte gegen den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Und Mose sandte hin, um Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu rufen. Aber sie sagten, wir kommen nicht hinauf. Ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfließt, herausgeführt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, noch uns Äcker und Weinberge als Erbteil gegeben. Willst du diesen Leuten etwa die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Da wurde Mose sehr zornig und sprach zu dem Herrn, wende dich nicht zu der Opfergabe. Nicht einen einzigen Esel habe ich von ihnen genommen und keinem einzigen unter ihnen ein Leid getan. Und Mose sagte zu Korach, du und deine ganze Rotte, ihr sollt morgen vor dem Herrn erscheinen, du und sie und Aaron. Und nehmt jeder seine Feuerbecken und legt Räucherwerk darauf und bringt jeder sein Feuerbecken dar vor dem Herrn. 250 Feuerbecken, du und Aaron, jeder ein Feuerbecken. Und sie nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer darauf und legten Räucherwerk darauf. Und sie traten hin an den Eingang des Zeltes der Begegnung, auch Mose und Aaron. Und Korach versammelte gegen sie die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Sondert euch ab aus ihrer Mitte, dieser Gemeinde, ich will sie in einem Augenblick vernichten. Und sie fielen auf ihr Angesicht und sagten: Gott, du Gott der Lebendigen, alles Fleisches, ein einzelner Mann sündigt und du willst die ganze Gemeinde zürnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zur Gemeinde und sprich: Entfernt euch ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, und ihm nach gingen die Ältesten Israels. Und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in all ihren Sünden. Und sie entfernten sich ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Und Datan und Abiram traten heraus und standen am Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen, ihren Söhnen, ihren kleinen Kindern. Und Mose sagte: Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, um all diese Taten zu tun, dass ich also nicht aus eigenem Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben, wie alle Menschen sterben, die mit der Heimsuchung aller Menschen heimgesucht werden, dann hat Gott, der Herr, mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr ein neues schafft und der Erdboden seinen Mund öffnet und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, und sie lebendig in den Scheol hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Und es geschah, als er all diese Worte geredet hat, da spaltete sich der Erdboden unter ihnen und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten, und ihren ganzen Besitz. Und sie fuhren sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab. Und die Erde bedeckte sie und sie wurden mitten aus der Versammlung weggerafft. Und ganz Israel, das um sie herum war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sagten, dass uns die Erde nicht verschlinge. Und Feuer ging aus vom Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten. Wenn wir die Geschichte anschauen und einfach auf den Punkt bringt, zusammenfassend, so ist es eine Situation, die sich nicht geändert hat. Die ist von Anfang an, seit Menschen gibt, bis heute war die immer wieder gleich gewesen. Der Mensch ist oft einfach nicht zufrieden mit der Aufgabe, mit der Position, mit der Stellung, die ihm von Gottes Seite zugedenkt worden ist. Und da auch, wenn wir im 4. Mose 4 lesen, sehen wir, dass Gott am Volk Israel jedem Stamm seinen Platz zugewiesen hat. Also welche das drei Stämme, das im Osten sind, welche drei im Westen, im Süden und im Norden. Und die Söhne vom Levi hat er aufteilt, auch ringsum, sind die stammweise oder familienweise gelagert gewesen. Jetzt einfach ein kleines Detail, dort wo die Kehaditer waren, also die Söhne Korachs, das war im Süden und dort war auch der Stamm Ruben. Und von dem her gesehen ist es eine pragmatische Erklärung, dass der Kontakt dann vom Korach und zum Ruben, dass der nahe gelegen ist, dass sie zusammen vielleicht zu Abend vor dem Zelt gesessen sind und da wieder den Tag haben, das so ein bisschen passieren und zusammen austauscht haben mit dem, was zufrieden sind und mit dem, was nicht zufrieden sind. Gott will zuerst unser Herz und erst dann unseren Einsatz. Hat diese Woche oder die letzte Woche im Ethos jemand gross reindrücken. Und ich denke, es ist eine tiefe Wahrheit, die auch da zum Tragen kommt. Ich will drei Gedanken in den Raum stellen, die wir einfach ein bisschen mitnehmen wollen, wenn wir jetzt durch die Geschichte gehen. Mit der Heiligkeit Gottes lässt sich nicht spotten. Der zweite Zugang zu Gott hat man nie, wenn man auf der anderen Seite gegen Gott arbeitet. Und der dritte ist der wahre Priesterdienst, den wir noch miteinander anschauen wollen. Jetzt die 250 Mann aus ganz Israel, Schwerpunkt, der Führer war ein Levit gewesen, und nachher aus dem Ruben noch die führenden Köpfe, die uns namentlich erwähnt sind. Und von den anderen 250 steht einfach Fürsten der Gemeinde, berufene und namhafte Männer. Also es ist nicht irgendwie jemand gewesen, der nichts zu sagen hat, sondern es sind einflussreiche Personen gewesen, die da in die Revolte nie, in den Boykott gegen den Mose und Aaron mit drin gekommen sind. Und von dem her gesehen, denke ich, müssen wir voraussetzen, dass die Söhne Korachs oder der Sohn dort, dass er längere Zeit schon benutzt hat, um im Hintergrund sein Gift zu streuen, um die Revolte langsam ins Leben zu rufen. Das ist nicht einfach an einem Abend passiert, einmal geschwind ein Austausch, sondern da ist etwas passiert im Untergrund. Jetzt, wo der Mose das gehört hat, wo sie ihm begegnet sind und ihm haben gesagt, genug mit euch, auf den Mose und den Aaron bezogen und nachher sagen sie, was sie denken und von ihm halten, das sei der oder steht im Vers 4, fiel er auf sein Angesicht. Und das kommt noch zweimal vor in dem Abschnitt und für mich beeindruckend. Der Mose, seine erste Handlung war in der Regel in so einer Situation, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Ist das nicht ein schöner Weg, den wir da bereits sehen, den er einschlägt? Und ich tue euch ermutigen, ob ihr das allein macht, ob ihr es zusammen macht. Danita und ich, wir machen das manchmal pro Tag 2-3 Mal. Wir tun am Morgen immer zusammen, manche Runde beten. Und dann kommt das Telefon. Und dann nach dem Telefon kommt sie zu mir oder ich gehe zu ihr und sage, du, wir wollen doch gerade für das beten. Und dann tun wir konkret noch für das Telefon beten. Oder sonst ein Gespräch. Die Möglichkeit hat der Mose gehabt, die Möglichkeit haben wir auch und wir wollen die benutzen. Wir wollen die Möglichkeit ausnutzen. Beziehung, heute, wo so viel auf dem läuft und wir haben die beste Beziehung zum Schöpfer Himmels und der Erde und manchmal habe ich das Gefühl, die tun wir viel unbenutzt lassen oder brach liegen. Der Mose hat sie benutzt. Er ist zu Gott gegangen, vor Gottes Angesicht und hat ihm dort sein Herz ausgeschüttet. Jetzt, wenn wir in die heutige Zeit gehen, so ist ja heute eigentlich die Zeit von Laodicea, vom letzten Sendschreiben. Und Laodicea heisst Volksherrschaft. Und auch heute ist eigentlich die Volksherrschaft bis in die Gemeinde. Jeder, der mitreden will, die Hierarchie tut man am liebsten auf die Seite. Wir sind alle von Gott berufen, wir stehen alle direkt vor Gott und Gott kann durch uns reden. Und wenn das Gott so will, dann muss er mir das persönlich sagen. Ja, das ist schon mehr zu hören bekommen. Wenn man mit einer Anweisung oder mit einem Wunsch gekommen ist, wenn das dein Wunsch ist, dann kannst du für dich behalten. Wenn Gott mich das so will, dann tut er mir das direkt sagen. Ich habe auch einen Zugang zu Gott. Das sind gefährliche Ansichten. Wir sehen es, wenn wir die Geschichte weitergehen, sehen wir, wie gefährlich das es wird oder wie tödlich. Der Mose tut nachher im Vers 7 mit dem gleichen Wort, wo sie ihm gesagt haben, tut er reagieren. Der Elberfelder schreibt, genug mit euch. Und der Luther schreibt, ihr geht zu weit. Und ich denke, auch dem Luther seine Aussage, ihr geht zu weit, ist für uns alle verständlich. Das ist eine klare Aussage. Und manchmal tut man die einem sagen, jetzt bist du zu weit gegangen. Wir kennen den Ausdruck. Und dann haben die anderen zuerst zu Mose und Aaron gesagt, ihr geht zu weit. Und jetzt ist für mich interessant, sie haben sich als Vertreter vom Recht fürs Volk angestellt. Das heisst, der Korach und seine Gruppe, seine Meute, haben gesagt, wir tun eigentlich das Volk vertreten. Ihr tun das Volk irgendwie unterdrücken, da ist eine Hierarchie drin, ihr seid dominant und so weiter. Ihr geht zu weit. Aber im tiefsten Inneren haben sie nicht das Motiv gesagt, das hinter ihren Gedanken war. Das heisst, sie sind nicht Verwalter gewesen oder sie haben nicht im Interesse vom Volk gehandelt, sondern die Wirklichkeit war, sie haben eine Stellung gesucht mit Ehr und Macht. Und darum hat der Mose nachher ihnen müssen sagen, lange es euch nicht, dass ihr das Levitendienst habt. Wollt ihr noch den Priesterdienst? Sie haben mehr wollen, weder das ihnen von Gott zugestanden worden ist. Und jetzt möchte ich einfach die Frage in den Raum stellen und die muss sich dann morgen jedes selber beantworten von all denen, die wir da sind. Bist du zufrieden mit dem Platz, mit deiner Aufgabe, mit deiner Situation, wie dich Gott reingestellt hat? Oder denkst du genau gleich wie die rote Korach, der andere hat es besser, der andere ist besser, der hat es ringer und so weiter. Das mag sein, aber Gott hat nicht aus Willkür gehandelt bei dir oder bei mir, sondern es ist mit einem Plan, mit einem göttlichen Plan hinter deinem und hinter meinem Leben. Und oft ist das, was wir hier unten erleben, eine Schule. Wenn wir beim David anschauen, hat er 13 Jahre eine schwierige Schule gehabt. Der Mose hat 40 Jahre eine schwierige Schule gehabt. Als Top-Ausbildete ist er als Schafhirte in der Wüste gewesen. Wir haben das miteinander angeschaut. Und deine und meine Situation kann ganz ähnlich sein. Dass im Moment mit dir Gott in einer Schule ist und dich einfach noch Sachen lehren will, unter vier Augen, nur du und er, wo ringsum eigentlich niemand wissen muss. Und dann ist wichtig, dass wir ihm nicht zur Schule auslaufen oder unzufrieden sind dabei. Wenn wir weitergehen bei der Geschichte, so sehen wir nachher, wo der Mose eigentlich die Vision hatte oder den Gedanken, dass er, um die Rebellion tief zu halten oder dass das nicht schlimm kommt, heute würde man sagen, die Fraktionen hat der Einzel zu sich einladen. Er hat sofort gesehen, das ist vom Levi ausgegangen, vom Korach aus, von der Rote Korah, das war der Führer gewesen. Nachher hat er von Ruben ein paar namentlich erwähnt mit dir genommen und nachher der Rest 250 aus den Stämmen Israels. Und jetzt hat er zuerst mit dem Korach geredet und jetzt tut er die Söhne Rubens zu sich kommen. Wir haben das gelesen im Vers 12 und Mose sandte hin, um Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu rufen. Und dann haben sie ihm gesagt, wir kommen nicht. Das heisst, die Söhne Rubens sind nicht bereit gewesen zu einem Gespräch. Kann man dann einen Konflikt lösen? Kann man dann eine Unzufriedenheit lösen? Wenn es vis-à-vis nicht bereit ist zu einem Gespräch, dann wird es schwierig. Und das war da der Fall gewesen. Der Mose war mit dem konfrontiert gewesen, dass vis-à-vis die den Mob gemacht haben, die den Aufstand gemacht haben, die haben gar nicht mit dem reden. Das heisst, sie haben seine Seite gar nie angehört. Wie wenn wir unser Urteil fällen, wenn wir die andere Seite gar nie anhören. Da drin ist sehr viel Unterweisung, auch Belehrung und vor allem, wie der Mose geführt hat, tut mich beeindrucken. Sie machen ihm nach einem massivsten Vorwurf und sagen ihm, du hast unser Land mit Milch und Honig versprochen und hast es zu einem Land ausgeführt, wo Milch und Honig fließt. Das habe ich noch gar nie gelesen vorher, dass sie mal das Problem hatten mit Milch und Honig. Von der Peitsche ist gestanden, von der Unterdrückung und dass sie zu Gott geschrien haben. Sie halten es nicht mehr aus. Er hat ihre kleinen Bubli herumgebracht und so weiter. Ich denke, wenn man in einer Unzufriedenheit ist und zurückschaut und umschaut, wird die Realität irgendwo verzerrt. Es gibt auf einmal völlig ein Fantasiebild, es wird nichts mehr Realistisches. Und wenn man aus diesen Emotionen heraus handelt, kommt es so raus, wie wir da davor stehen. Im Vers 15 haben wir nachher gelesen, da wurde Mose sehr zornig und sprach zu dem Herrn, dass er auf ihre Opfer nicht hören soll. Und das lesen wir jetzt über einen, der nicht emotionell so wie ein Wellenmeer war, sondern wir lesen über den Mose. Er war der geduldigste Mensch der Welt, von allen Menschen, die es gibt. Und jetzt steht, dass er sehr zornig geworden ist. Also da sehen wir, wie tief das ihn getroffen hat. Die ganze Unterstellung, die ganze Verleumdung, das Verdrehen von den Tatsachen. Und jetzt tut er es wiederholen im Vers 16, wo er bereits im Vers 6 gesagt hat, dass er das Treffen veranstalten will und dass alle zusammen mit der Räucherpfanne vor Gottes Angesicht kommen und Gott nachher dazu schaut und sich dazu stellen für die, die es mit Recht machen, im Auftrag von ihm und für die, die es nicht mit Recht machen. Jetzt da ist es für mich interessant und ich will das einfach ganz klein als Zitat zwischen dir schieben, dass auch bei einer Rote Korah von seiner Familie nicht alle hinter dem Vater gestanden sind. Es hat auch dort Leute gehabt, die zu Mose und zu Aaron oder eben zu Gott gebeten haben. Und das tut er im 4. Mose 26, Vers 10 und 11, kommt das nochmal vor bei der Wiederholung, wo er sagt, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie mit Korach, während die Rotte starb, indem das Feuer 250 Männer fraß und sie zum Zeichen wurden. Aber die Söhne Korachs starben nicht alle. Die sind nicht alle dabei gewesen. Und das ist auch wieder schön, wie Gott differenziert hat. Gott hat die Betroffenen, hat er dran genommen, die hat er zur Rechenschaft gezogen. Und der aus der gleichen Familie raus, der sich nicht dazu erzählt hat, der ist separat geblieben und ist von Gott als treu angeschaut worden. Jetzt will ich aber einen Bogen machen und will zu der Feuerbeck kommen, Gebet und zu den Räucherpfannen. Weil das ist im Grunde genommen das Thema, der Text, den ich hier aus dieser tragischen Geschichte herausnehmen will. Wenn wir zuerst ganz kurz einen Exkurs machen ins Alte Testament, so sehen wir, dass der Priesterdienst, der ist bei den Priestern gelegen. Die sind mit dem Feuer ins Heiligtum zum goldigen Räucheraltar und der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste bis zu der Bundeslade. Die Leviten sind im Grunde genommen die Handlanger ein bisschen von den Priestern, die zugedient haben, die beim Schlachten geholfen haben und so weiter. Das heisst, in Gegenwart Gottes, in dem Sinn, wie wir es im Neuen Testament kennen, das haben sie so im Alten Testament nicht gekannt. Das war nur eine ganz kleine Minderheit, die das grosse Vorrecht hatte. Und jetzt möchte ich den Bogen machen in unsere Zeit hier zu dir und zu mir. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, als unseren Retter, wenn wir in seine Nachfolge gekommen sind, sind wir in das allgemeine Priestertum mit eingenommen worden. Und wir haben heute jedes Einzelne, der das erlebt hat, durch das Blut von ihm, das er vergossen hat, das Vorrecht, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und das jederzeit. Stellen wir uns das vor, wie viel mehr das heute uns anvertraut ist und dass wir jedes da drinnen haben dürfen, wenn wir seine Kinder sind, im Gegensatz zu denen, die es da nicht hatten. Jetzt, was ist aber, wenn es bei uns ist, wie es da ist, wenn jemand das machen will, was das Recht nicht dazu hat? Da sind sie mit der Feuerpfanne, mit eigenem Räucherwerk vor die Stiftshütte gekommen und Gott hat sie vernichtet. Gott hat sie ausgelöscht in einem Moment, in einem Augenblick. Wie läuft das heute? Heute ist es viel humaner eigentlich, weil wir auf dieser Erde nicht mehr eine Stiftshütte haben oder einen Tempel, wo wir räuchern gehen, sondern unser Kontakt und das Gebet geht in die unsichtbare Welt tun, das heisst, geht in den Himmel. Dort oben ist die Stiftshütte oder dort oben ist die Gegenwart Gottes, wo wir mit denen verbinden. Das heisst, ein Mensch, der die Voraussetzung nicht erfüllt und das Angesicht Gottes suchen kann, der findet gar nichts. Der ist nicht zugelassen. Der ist nicht dort. Und sonst ist es Gottes besondere Gnade, wenn er gleich auf ihn hört. Aber passieren tut ihm im Moment nichts. Jetzt möchte ich einfach den Bogen noch machen in die Gemeinde und auch da die Frage in den Raum stellen, wenn du und ich gleich mit falschem Räucherwerk vor das Angesicht Gottes kommen wollen, dann wird es für uns auch gefährlich. Das sehen wir beim Abendmahl, wo der Apostel Paulus dort im 1. Korinther muss sagen, 1. Korinther 11, darum habt ihr so viele Kranke und viele sind entschlafen, weil ihr das nicht achten. Jetzt bin ich aber der Letzte, der bei den Kranken die Brücke gerade machen will. Aber prüfen dürfen wir uns immer. Und prüft habe ich mich auch, als ich den Krebs hatte, habe ich müssen sagen, ist da noch etwas, Markus, musst du etwas bereinigen? Und das wollen wir immer wieder machen, dass wir uns prüfen, dass wir stillstehen. Wenn ich beim Räucherwerk noch einen Moment stehen bleibe, so haben wir in der Offenbarung 5, 8 und 8, 3 und 4 zwei Stellen, wo uns das sehr schön erwähnt ist und neutestamentlich unsere Gebete ausgelegt sind und mit ins Alte Testament genommen. Offenbarung 5, 8 steht, und als es, das Lamm, das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, Das sind die Gebete der Heiligen. Welches Vorrecht? Das schöne Bild, das uns da gegeben ist, oder die schöne Tatsache. Dann Offenbarung 8, Vers 3 und 4, und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels auf vor Gott. Gewaltig die Aussage, gewaltig die Tatsache, die uns da festgehalten ist. Und jetzt noch die Frage in den Raum, wie ist es dortmal? Es sind Fürsten gsi, es sind Namhafte gsi und so weiter, und die hatten keinen Zugang gehabt, sondern die von Gott berufen sind gsi, die von Gott geheiligt sind gsi, die von Gott gereinigt sind gsi, die einen Zugang gehabt in die Gegenwart Gottes. Das ist im Neuen Testament genau gleich. All die Namhaften um uns herum, das können politische Grössen sein, das können wirtschaftliche Grössen sein, das können kirchliche Grössen sein. Wenn sie nicht Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, sind sie bei Gott unbekannt. Ihr Name hat kein Gewicht bei ihm. Das sagt nichts. Und handumgekehrt darf das kleinste, älteste Mütterli oder Pappeli, die wir unter uns haben, dürfen einen freien Zugang haben in die Gegenwart Gottes, weil sie sein Kind geworden sind. Weil sie die Erfüllung da oder die Voraussetzung erfüllt haben. Das ist für mich ermutigend. Jetzt, wenn ich nachher noch ins Neue Testament gehe und dort noch einen Abschnitt aufgreifen will, möchte ich jetzt einfach noch mal zuerst Mütter ansprechen im Zusammenhang vom Muttertag, aber ich möchte den Bogen auf jeden Fall aufgehen und auch die Väter ansprechen, Grossmütter und Grossväter und die ganze Gemeinde. Und sagen, sind wir uns bewusst, dass das die vornehmste Aufgabe ist, die wir haben auf dieser Erde? Der Priesterdienst, den da Mose und der Aaron gemacht haben. Und wenn ich jetzt da noch einen Moment stillstehe, zweimal hat Gott gesagt, ich lösche das Volk aus. Im 17. Kapitel, wenn ich dort noch einen Vers oder zwei lese, so ist das für mich absolut erschütternd. Ab dem Vers 6 steht, und die ganze Gemeinde der Söhne Israels murrten am anderen Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sagten, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Muss ich sagen, hey, wo stehen wir da? Hocke ich da im falschen Film? Jetzt haben die gestern das erlebt, sind mit Grauen, sind sie vor dem Riss von der Erde weggeflohen, ein Geschrei und so weiter. Und am anderen Tag kommen sie und sagen, ihr zwei habt das Volk des Herrn getötet. Welche Tragik, welche Verblendung da wieder. Und Gott sagt wieder zu Mose und Aaron, geht weg aus der Gemeinde raus, ich lösche alle aus. Und wieder ist der Mose und der Aaron auf ihr Angesicht gefallen und haben Gott gebeten. Und Gott hat das Gericht abgewendet. Es hat wohl 14.700 Tote gegeben durchs Gericht, aber nicht mehr. Und jetzt die Frage, wenn vor 2000 Jahren nicht einer für dich und mich, wo wir dann morgen da sind, auch in Riss getreten wäre, wären wir unter dem gleichen Urteil gestanden. Auch wir sind unter dem Todesurteil Gottes gewesen und er ist in Riss gestanden für euch. Und jetzt hat er die Aufgabe uns übergeben. Und darum, liebe Mütter, liebe Gemeinde, nehmen wir die Aufgabe wahr. Wir haben Angehörige, wir haben Gemeindeglieder, die vor Jahren da ein- und ausgegangen sind und heute ihre Erfüllung schauen in der zeitlichen Ergötzung der Welt. Tun wir sie wie ein Mose und ein Aaron als Priester immer wieder vor den Gnadenthron bringen. Nehmen wir die Aufgabe wahr. Sie sind immer wieder vor ihr Angesicht gefallen und haben für sie gebetet. Wir wollen es gleich machen. Dass Gott sich erbarmt, dass er ihnen begegnen kann und dass er sie ausrettet. Dieser Dienst ist 100-mal wichtiger, als den zeitlichen Ergötzungen der Welt nachjagen, dass man ins Meer in die Ferien kann oder sonst irgendetwas. Da wollen wir Prioritäten nicht falsch machen. Jetzt, wenn ich noch ins Neue Testament gehe, Hebräer 10, Vers 19 bis 24, möchte ich noch lesen in dem Zusammenhang hier, weil das für mich einfach gerade das neutestamentliche Licht gibt in den Text hinein. Hebräer 10 und Vers 19, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt an unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Da ist zuerst ein neuer Weg aufgezeigt, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, wo der Herr Jesus durch sein Fleisch uns aufgetan hat in die Gegenwart Gottes. Und darum dürfen wir heute den Dienst tun, mit einer grossen Freudigkeit und Zuversicht. Und darum sagt er da, bei diesen dreimal, lasst uns das Erste hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und vollkommenem Glauben, im Wissen, er kann es und er will es machen. Und lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Wie manchmal will uns vielleicht eine Hoffnungslosigkeit ankommen. Dass wir sagen, jetzt bete ich schon so lange für das. Gott hat noch nicht eingegriffen. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Er kann es. Er hat alle Fäden in der Hand. Und lasst uns Acht haben und uns anreizen, aufeinander Acht haben. Dass, wenn man sieht, dass unser Geschwisterte zur linken oder zur rechten Seite nicht mehr mag, dass sie im Moment ein bisschen am Stolpern ist, dass wir unter die Arme greifen, dass wir es ermutigen und dass wir es fürs im Gebet einstehen. Wir haben einen wunderbaren Dienst und wir wollen die Zeit, wo es noch bleibt, bis zu seinem Wiederkommen, die wollen wir auskaufen und den Dienst immer mehr noch machen. Wir wollen dann nicht einfach ein paar Eltern überlassen. Ich bin dankbar, dass wir die haben. Die kann ich nicht an einer Hand zählen, wo ich weiss, die machen den Dienst ganz treu. Aber der Kreis dürfte und sollte grösser werden. Da wollt ihr uns mit dienen. Ich schliesse mit einer Begebenheit. Ein Prediger hat in seiner Gemeinde eine alleinstehende Frau gehabt. Wenn man sie gefragt hat und gesagt hat, was machst du für Jesus, was tust du für Jesus, sagt sie eigentlich nichts. Ich habe keine Zeit. Und sie schwor, sie ist den ganzen Tag ist sie an einer strengen Arbeit nachgegangen und zu Abend ist sie heimgekommen, sie hat sich noch etwas machen müssen zum Essen und so weiter. Aber sie war immer aufgestellt gewesen, immer zufrieden gewesen. Und der Prediger hat mehr über sie gewusst. Sie hat alle Abend, wenn alles fertig war, hat sie die Tageszeitung mitgenommen und ist mit der in ihr Zimmer gegangen. Jetzt, was liest sie noch die Neuesten dort? Nein, sie hat die Ortsanzeige hat sie angeschaut und hat zuerst dort für all die neugeborenen Kinder gedankt und Gott bittet, dass er ihnen in ihrem Leben begegnet, dass sie ihn werden erkennen, dass sie ihn finden dürfen. Und dann ist sie weitergegangen und hat all die geheiratet haben, hat sie im Gebet vor Gottes Gnadenthron gebracht und hat ihn gebeten und gesagt, Herr, tu du ihnen begegnen, hilf du ihnen, dass ihre Ehe in Liebe und Treue miteinander stattfinden darf und vor allem, dass sie auf ihrem gemeinsamen Weg dich findet und dich mit in Bund nehmen. Und dann ist sie zu den Todesanzeigen gegangen und hat dort für die Angehörigen gebetet. Hat gesagt, Herr Jesus, die stehen an einem Grab. Die haben jemanden, der ihnen lieb ist, jemanden, der ihnen näher gestanden ist, haben sie verloren. Sie haben dein Grab gelegt. Du ihnen in deiner Barmherzigkeit, wie wir es eingangs gehört haben von Patrick, du ihnen in dieser Barmherzigkeit begegnen. Dass sie gerade durch das Schicksal, wenn ich dem jetzt so will, sagen, durch den Todesfall, dich lernen kennen und Zuflucht bei dir nehmen und bei dir Trost finden. Ob der Maßstab bei Gott gleich ist, wenn sie sagt, sie tue für Gott oder für Jesus können sie nichts machen, dann muss ich sagen, dann tut sie sich unterschätzen. Sie macht für Jesus den grössten Dienst, wie der Menge Prediger, der jeden Sonntag auf der Kanzel steht. Und sie wird einen reichen Eingang haben. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das Vorrecht, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass du uns zu Botschafter gemacht hast, aber auch zu Priester, wie du in der Offenbarung 1 beschrieben hast. Herr Jesus, wir können dir nicht genug danken. Du bist in Riss treten für uns wie ein Mose und wie ein Aaron. Und du hast uns vom Tode weggenommen. Es wäre über uns genau das gleiche Todesurteil gewesen. Du hast uns ewiges Leben gegeben. Du hast uns eine Zuversicht gegeben. Du hast uns eine Hoffnung gegeben. Und du hast uns aber auch eine Liebe in unser Herz gegeben zu unseren Mitmenschen. Zu all denen, die es noch nicht haben. Und so haben wir auch als Einzelne, aber als Gemeinde, gerade für all die einstehen, vor allem Angehörige, Kinder, Ehepartner, die noch nicht auf dem Weg sind, dass du ihnen angehst, dass du ihnen in den Weg treten, dass sie sich dir angeben. Aber dann in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, einfach in all unseren alltäglichen Kontakten, haben wir immer wieder Menschen vor uns, die dich noch nicht kennen. Du ihnen begegnen und lass du mein Leben ein Wegweiser sein zu dir, Herr. Amen.